ist ein richtig süßes Kind. Wie alle kleinen Kinder süß sind. Ohne Ausnahme. Weil Gott hat sie so süß gemacht, damit wir uns in sie verlieben und ihnen Gutes tun. Das ist so. Dafür hat er sie so wunderhübsch gemacht. Bei den Kleinen ist es so, aufgrund ihrer eigenen Wahrnehmung meinen sie, sie wären der Nabel der Welt. Ja, die schreien und machen den Mund auf und schon fließt die Milch. Die brauchen gar nicht viel machen. Bei uns, als wir unsere drei hatten, da war die Philosophie noch die, also dass man geschaut hat auf bestimmte Rhythmen, dass die Kinder nicht unbedingt immer dann, wenn sie geschrien haben, gekriegt haben, sondern wenn eben eine gewisse Zeit rum war. Das sollte sie daran gewöhnen, von Kindheit an, dass eben, ja, dass ein Rhythmus entsteht und so auch mal die Mutter zum Durchatmen und vielleicht auch zum Schlafen kam. Und soweit, das ist das, was ich damals verstanden habe von der ganzen Stillphilosophie. Und soweit ich mich noch ganz schwach erinnern kann, hat es auch halbwegs hingehauen. Nicht immer waren bei den Kindern die Intervalle gleich. Ja. Unsere Lydia, die war etwas leichter auf die Welt gekommen, die hat mehr gebraucht und deshalb waren die Intervalle kürzer. Aber so im Grundsatz ist es so natürlich, dass unsere Kleinkinder unsere volle Aufmerksamkeit uns abverlangen oder es zumindest wollen. Sie zwingen uns auf ihre Weise zu einer Flexibilität, die wir sonst nicht haben würden. Das ist das Schöne am Kinderhaben. Sie ringen uns eine gewisse Selbstlosigkeit ab, die wir sonst nicht in der Lage wären zu entwickeln. Und das ist das Gute, wenn man Kinder bekommt. Man lernt nicht nur für sich selber zu leben, sondern eben auch für andere. Und ich habe neulich mal ein Gespräch gehabt mit einem noch nicht so lange verheirateten Mann. Und der hat gemeint, er ist sich nicht so sicher, ob er wirklich Kinder haben will. Und ich habe ihn ermutigt, dass er nicht nur an sich denken soll und auch nicht nur denken soll, er tut den Kindern was Gutes, wenn er Kinder hat, sondern er tut auch sich selber etwas Gutes, wenn er Kinder hat. Kinder formen uns und halten uns flexibel und anpassungsfähig wie kaum etwas anderes, weil wir uns ständig mit ihren Veränderungen auseinandersetzen müssen. Ja, das fängt an bei den unterschiedlichen Kleidergrößen. Ja, da fängt es schon an. Es geht ratzfatz, ständig haben sie neue Kleidergrößen. Und dann endet es auch nicht beim Essen. Ja, zuerst reicht ein Sandwich, dann sind es drei und dann sind es fünf. Und also die können einem ja wirklich fast die Haare vom Kopf essen. Haben sie mir auch gemacht, wie man sehen kann. In der Familie lernen wir, was auch in der Gemeindefamilie vonnöten ist, dass wir eben nicht mehr für uns selber nur leben, sondern für den anderen. Das ist so. Und je größer die Familie ist und wird, umso mehr ist es vonnöten. Ja, wenn man mehrere Kinder hat, die Älteren fangen an, dann irgendwann, wenn sie es körperlich dazu in der Lage sind, sich um die Kleineren zu kümmern. Mindestens die Mädels. Ja, die, sobald die irgendwie können, wollen die beim Windeln wechseln und so mit dabei sein und das mitmachen und die Geschwister rumtragen. Sie helfen den jüngeren Geschwistern und sie kümmern und sie helfen auch natürlich den Eltern. Und auch das ist in derselben Weise gültig für die Gemeindefamilie. Aber die Frage ist nun, wie wird man eigentlich Teil von der Gemeindefamilie? Wie kann man dazu gehören? Jesus sagt es dem Schriftgelehrten Nikodemus gegenüber folgendermaßen. In Johannes 3,3 lesen wir, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Mit dem Reich Gottes ist hier das neue Leben in der Gemeinschaft mit Gott gemeint. Das ist eigentlich das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes im Leben des Einzelnen, die hier schon beginnt, aber nicht hier endet, sondern sich in der Ewigkeit im vollen Maß dann auswirkt. Ein Maß, was wir jetzt noch gar nicht richtig erfassen können. Dieses Leben, das schon hier beginnt, wird auch mit den Begriffen Neu- oder Wiedergeburt beschrieben. Deshalb hier, von Neuem geboren. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Das ist die Bedingung. Geboren aus Wasser und aus Geist. Was ist mit dem Wasser gemeint? Aus Wasser geboren ist das Bild der Taufe, das Herauskommen des Täuflingens aus dem Untergetauchtsein, dem Wassergrab herauskommen und zu neuem Leben kommen. Das ist im Prinzip gemeint. Ist jemand mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden? Das war das Symbol für die Taufe. Und das Symbol bedeutet auch, er hat sein altes Leben in den Tod gegeben und hat den Tod mit Jesus überwunden. Er hat ein neues Leben, eine neue Existenz. Aus Geist geboren meint, dass der Heilige Geist uns lebendig macht. Ja, dass er an der Neugeburt schon vorher teilgenommen hat, indem er uns davon überzeugt hat, dass wir erlöst werden müssen, dass wir hoffnungslos verloren sind und Erlösung brauchen. Dadurch, dass er uns gezeigt hat, dass wir umkehren müssen, ein neues Leben beginnen müssen und uns auch Jesus offenbart hat, der uns dieses neue Leben in sich selbst schenken will. Das ist alles Wirken des Heiligen Geistes, deshalb geboren aus dem Geist. Aber nicht nur das, der Heilige Geist war mit beteiligt, uns aus dem geistlichen Tod zu erwecken und uns neues Leben zu geben und uns in diesem neuen Leben auch anzuleiten. Die Innewohnung des Heiligen Geistes in unserem Leben hilft uns als Christ zu leben, hilft uns das zu tun, was wir als natürliche Menschen nicht tun können. Und nun sind wir dann neu geboren, aus Wasser und Geist. Und wenn wir neu geboren sind, dann sind wir automatisch Babys, oder? Neugeborene Kinder, geistlich gesehen. Und das Neue Testament spricht mehrfach davon, dass eben die Kinder, die Neugeborenen, dass die die Milch des Evangeliums brauchen. Deshalb versuchen wir in jeder Predigt irgendwo auch das Evangelium, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, hineinzupacken. Damit, wenn du nicht gläubig bist, du die Milch des Evangeliums hier zwischen all dem anderen mitbekommst. Aber die Bibel warnt auch die Gläubigen, die schon länger unterwegs sind, nicht wieder wie die kleinen Kinder zu werden und quasi irgendwo die Nahrungsaufnahme von fester Nahrung verweigern. Ja, und irgendwie halt sich nach der Milch des Evangeliums zu sehnen und zu sagen, ach, damals war das alles so einfach und so schön. Und, nee, wir sollen irgendwann, sollen wir erwachsen werden, oder? Manche Beobachtungen scheinen einen gewissen Trend aufzuzeigen, dass es in der jüngeren Generation vorkommt, dass die irgendwie nicht so richtig erwachsen werden wollen, ein Teil davon. Ja, die wollen irgendwie das Hotel Mama einfach nicht verlassen. Mit 30, 35 hockten sie immer noch zu Hause im Hotel Mama. Sie sind auch hinsichtlich der Bereitschaft, sich an einen Partner zu binden und Verantwortung für einen anderen Menschen, insbesondere für ein Kind zu übernehmen, immer weniger willig. Besonders bei Männern spricht man in diesem Zusammenhang von dem, kennt jemand? Peter Pan-Syndrom. Ja, könnt mal danach googeln. Peter Pan-Syndrom. Eine ernsthaft diskutierte Erscheinung, die gekennzeichnet ist von der Tatsache, dass erwachsene Menschen wie Peter Pan sich weigern, erwachsen zu werden, in ihrer Fantasiewelt leben. Aber es gibt auch Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Da gibt es einen Mann namens Jordan Peterson. Der ist ein kanadischer klinischer Psychologe, Sachbuchautor und emeritierter Professor. Und er schrieb ein Buch, 12 Rules for Life, an Antidote to Chaos. Oder man könnte auch sagen, 12 Lebensregeln, ein Gegenmittel gegen das Chaos. Ja, und er geht mit diesem Buch oder ging mit diesem Buch, inzwischen gibt es auch 12 More Rules for Life, geht er mit seinen Büchern auf Vortragsreise und erstaunlicherweise, ja, man würde es gar nicht erwarten, aber erstaunlicherweise hat er relativ viel Zulauf in unserer Zeit. Und das besonders von jungen Männern. Ja, obwohl er, oder vielleicht gerade weil er, Männer wieder zurück in ihre Verantwortung zu führen versucht. Die sechste Regel aus seinen 12 Regeln, ich habe nicht alle jetzt für euch präsentiert, aber eine habe ich gedacht, als Beispiel muss ich doch bringen. Die sechste Regel lautet, bringen Sie Ihr Haus in Ordnung, bevor Sie die Welt kritisieren. Was würde passieren, wenn das wirklich heute passieren würde? Wenn das, ich sage mal so, wir alle täten. Ja, ich schließe uns jetzt mal ein, weil ich nehme mal an, dass wir alle auch in unserem eigenen Haus noch einiges zu tun haben. Aber ich will unseren Kreis auch etwas erweitern. Was würde passieren, wenn die ganzen Klimakleber etc. das auch täten? Weil ich habe neulich mal gelesen, das ging durch die Medien, da haben ein Perle von den Klimaklebern, ja, die sind nach Mali oder sowas sind sie geflogen, in Urlaub. Irgendwo da, in die Südsee. Weit weg geflogen. Geflogen. Ja, nicht per Ruderboot, sondern geflogen. Und dann ging es durch die Medien und durch die Presse und wurden natürlich auch die ganzen Klimakleber kritisiert. Und dann hat einer sich doch hingestellt und hat gesagt, ja, wissen Sie, also was die in ihrem Privatleben machen, das ist ja ihre Sache, die müssen ja auch mal Urlaub machen. Ja. Und da denke ich, das ist jetzt ein sehr drastisches Bild. Aber vielleicht sind wir alle, lieber so da sitzen, in der Gefahr, das eine, was wir vertreten, so zu vertreten, auch deutlich, aber im Privatleben uns dann doch die eine oder andere Auszeit auch zu nehmen. Also, man könnte sagen, diese Regel könnte man wahrscheinlich auch neutestamentlich formulieren. Wie würde sie lauten? Genau, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, bevor du den Splitter im Auge des anderen herausziehen willst. Vergleiche Matthäus 7, 5. Ja, also bei dem Jordan Peterson kann man einiges lernen. Er war mal nicht Christ. Irgendwie ist er auf dem Weg dahin zum Christsein. Wenn man ihn beobachtet und seine Aussagen anschaut, dann hat man den Eindruck, dass Gott an ihm am Wirken ist. Und kann man für den Mann beten, dass der wirklich zum neutestamentlichen Glaubensverständnis durchbricht. Nun, was soll diese ganze lange Vorrede mit dem Thema zu tun haben, das ich heute habe, die Wichtigkeit des Anderen? Unser heutiger Predigttext steht in Johannes 13, 5 bis 17. Und dort heißt es, dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. So fängt der Text an, mein Text, also der Textabschnitt. Und ich habe gedacht, dieser Mann, dieser Jesus, der macht nicht irgendwas Spontanes. Er hat sich vorbereitet, er hat sich einen Schurz umgegürtet, er hat Wasser bereitgestellt, er hat eine Schüssel bereitgestellt. Aber nicht nur das, er war schon 30 Jahre lang, war er vorbereitet auf diesen Moment. 30 Jahre lang hat er als Mensch Gott in Menschengestalt gelebt und gedient. Ja, als Bauarbeiter oder Zimmermann, was auch immer, wie man auch immer diese, seine Berufsbezeichnung übersetzen mag, hat er im Prinzip seinen Kunden gedient. Er hat sich den Buckel krumm geackert für seine Kunden. Und jetzt macht er den Buckel krumm für seine Jünger und dient ihnen. Er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße. Es ist für Petrus schier unglaublich, nicht nachvollziehbar, dass dieser Mensch, den er vor den anderen Jüngern bekannt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dass dieser Mensch sich vor ihn hinkniet und ihm die Füße wäscht. Eine Tätigkeit, die ein Sklave tut. Deshalb wehrt er sich. Aber Jesus sagt, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Hat mir schon manchmal geholfen, dieser Satz. Auch in anderen Situationen. Aber Petrus wehrt sich, denn alles in ihm sträubt sich. Er kann es nicht zulassen. Und dann kommt Jesus mit dieser brutalen Aussage. Ja, er sagt, du sollst nie und nimmer meine Füße sagen, sagt Petrus. Und Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Du hast kein Erbteil mit mir. Du hast nichts an mir. All das, was ich dir geben werde, was ich mit dir teilen werde, wird nicht sein, wenn ich dich nicht wasche. Und dann sagt Petrus, okay, wenn das so ist, dann, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Also wenn schon, dann Ganzkörper. Man stelle sich das Bild vor. Aber Jesus erklärt ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein. Nun, wie sind sie rein geworden? Jesus sagt ein paar Kapitel später, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ja, als Jesus gelebt hat, war das Reinigungsmittel per se. Sie haben 3 Jahre lang in Gottes Wort gebadet. Täglich haben sie Gottes Wort gehört. Täglich hat dieses Gottes Wort in sie hineingewirkt. Hat sie durchgewalkt und durchgeknetet und aufgeweicht und durchgespült, bis sie rein waren. So Jesus sagt, ihr seid rein. In Epheser 5, 26 spricht Paulus vom Wasserbad des Wortes. Ja, das Wort Gottes hat eine reinigende Wirkung an uns, auch an uns neutestamentlichen Christen. Wenn Gottes Wort in unserem Leben Fuß fassen kann, dann wird es seine Sauerteigwirkung entfalten und den ganzen Leib durchsäuern. Es wird uns durch und durch verändern, denn der Geist Gottes Jesu wirkt mit diesem Wort, durch dieses Wort, mit diesem Wort. Aber was hat es nun mit der Fußwaschung auf sich? Wenn wir doch schon rein sind, warum muss dann Jesus dann da jetzt da die Füße waschen? Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Herr und Lehrer. Und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn ich nun, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. An den Füßen war tatsächlich Schmutz. Nun ist es so, im Normalfall, und wir wissen es aus einer anderen Begebenheit, im Normalfall bekommt man die Füße gewaschen, wenn man in das Haus eintritt, um sich dann zu Tisch zu legen. Warum hat Jesus das da nicht gemacht? Fällt es ihm jetzt erst ein? Wir erinnern uns, er hat alles vorbereitet gehabt. Aber wir haben gelesen, nachdem sie gegessen hatten, tut er das. Es muss also etwas anderes sein als dieses normale, die Füße waschen, damit man äußerlich rein ist. Und diese Geschichte hier oder der Ablauf gibt uns einen Hinweis auf das, um was es eigentlich geht. Es geht hier nicht um die äußere Reinheit, es geht um die innere. Aber diesbezüglich hat der Jesus ja gesagt, dass die Jünger rein sind. Also warum müssen sie dann nochmal die Füße gewaschen bekommen? Seit Karfreitag und Ostern gilt, dass wir neutestamentliche Jesus-Nachfolger durch das Blut Jesu ein für alle Mal gewaschen und gereinigt sind. Da ist nichts mehr zu tun und nichts mehr hinzuzufügen. Aber wir leben ja noch in dieser Welt. Und mit den Füßen haben wir den intensivsten Kontakt mit dieser Welt. Also das ist das Bild für den intensivsten Kontakt mit dieser Welt, weil wir auf dieser Welt leben. Das macht deutlich, wir können in dieser Welt nicht leben, um uns wenigstens passiv mit Sünde zu beschmutzen. Und deshalb müssen wir, so wie man sich täglich die Füße wäscht oder regelmäßig vorm Essen, bevor man eben in ein schönes Haus geschmückt reingeht, dass man dann halt sich die Füße wäscht. Damals so hat man noch keine geschlossenen Schuhe gehabt, um rein zu werden. Genauso sollen wir mit der Sünde, mit der wir uns tagtäglich indirekt oder direkt, passiv oder je nachdem auch aktiv beschmutzen, diese Sünde abwaschen, uns reinigen, uns gegenseitig helfen, uns zu reinigen. Ja, es hat Leute gegeben, die haben versucht, diesen Konflikt aus dem Weg zu gehen und sind ins Kloster gegangen. Und heute wissen wir, dass die Welt auch in den Klöstern war, weil es dort auch recht weltlich zugegangen ist in den Klöstern, obwohl man eigentlich vor der Welt davon laufen wollte. Nein, sich aus der Welt zurückzuziehen, ist keine Lösung. Die einzige Lösung ist radikal, sich täglich, regelmäßig, einfach bewusst zu machen, okay, ich hatte Berührung mit dieser Welt und ich habe passiv, direkt, indirekt mit Sünde zu tun gehabt und ich will damit nichts zu tun haben. Es gibt hier ein Beispiel, dem wir folgen sollen. Aber dazu müssen wir wachsen, müssen wir erwachsen werden. Wir erinnern uns, Kleinkinder, Babys, am Eier kann sich die Windel noch nicht selber wechseln. Ja. Sie kann noch nicht ihre Kleider waschen und sie kann auch nicht so diese Ganzkörperreinigung machen. Das geht einfach nicht, dazu ist sie noch zu unbeweglich. Deshalb braucht sie Hilfe von anderen, ihren Eltern. Aber wenn die Kinder älter werden, und das habe ich auch schon angesprochen, dann sind sie in der Lage, Hilfeleistung zu tun. Der Mama die Seife und das Handtuch und den Waschlappen und die neue Windel und was auch immer herzuschleifen, das kriegen die dann hin. Und irgendwann können sie es selber machen. Wenn wir als Gemeinde ein Ort sein wollen, an dem wir den anderen wichtiger als uns selber nehmen, dann ist es notwendig, dass wir erwachsen werden wollen. Dass wir in der Lage sein wollen, für uns selbst und andere Verantwortung zu übernehmen. Als Älteste beschäftigt uns, das werdet ihr vielleicht schon gelesen haben oder noch lesen im Gemeindebrief, beschäftigt uns das Thema Erweckung und dass wir für Erweckung beten wollen. Und wenn wir für Erweckung beten, dann ist eine Folge die, dass wir eine Invasion von kleinen Kindern bekommen. Von neugeborenen Christen, die versorgt werden müssen. Wollen wir dann auch noch kleine Kinder sein oder wollen wir dann die Erwachsenen sein, die ihnen helfen, die sie versorgen, die in die Windeln wechseln, die in die Nahrung bereiten? Jesu Handeln, mit dem er sich auf die Stufe eines Haussklaven stellte, setzt voraus, dass er sich seiner Identität, seines Standes, seiner Rolle und seiner Berufung absolut gewiss war. Nur in dieser Sicherheit konnte er sagen, hier, ich habe es euch vorgemacht, jetzt lade ich euch ein, das nachzumachen. Ein Sklave hätte zu einem Freien nie gesagt, hier, ich habe dir was vorgemacht, jetzt mach's nach. Ja, der hätte, aber Jesus hat als Freier die Position eines Sklaven eingenommen, um uns einzuladen, diesen Dienst zu tun. Jesus hat diese Freiheit und er will, dass auch wir dieselbe Freiheit empfangen und haben und in ihr leben. Deshalb nochmal die Erinnerung an die Predigt vom letzten Sonntag, wo es letztendlich um Freiheit ging. Heraustreten in die Freiheit und dass wir in dieser Freiheit dienen und uns unter den anderen stellen, dem wir dienen. Jesus konnte seine Jüngern uneingeschränkt dienen, weil er eben keinen Balken, nicht mal einen winzig kleinen Splitter in seinem Auge hatte. Er war ohne Balken, ohne Splitter, ohne irgendetwas in seinen Augen. Deshalb hatte er eine komplett klare Sicht, die wir so wahrscheinlich keiner von uns hat. Wir haben immer noch unsere. Also wenn wir nicht riesige Balken haben, dann haben wir immer noch irgendwelche Sprießen und Sandkörner und alles Mögliche in den Augen, was uns die Sicht so manchmal ein bisschen hindert. Unsere Freiheit zu dienen nimmt in dem Maße zu, wie wir uns von Jesus reinigen lassen. Wie wir sein Wort uns reinigen lassen, es an uns ranlassen, wie wir uns dem Wort Gottes aussetzen. Und ich lade euch ein, wenn ihr wieder mal ein bisschen geschlampert habt mit dem Bibellesen, grabt euch wieder ins Wort Gottes ein. Geht tauchen, geht schwimmen, damit das Wort Gottes in euch reinigend wirken darf. Unsere Freiheit nimmt zu in dem Maße, wie wir die Gnade der Vergebung und der Reinigung von unseren Sünden in unserem Leben anwenden lassen. Und sie nimmt in dem Maße zu, wie wir sicherer und gefestigter in Jesus werden. Ja, manchmal mögen wir sogar uns für Erwachsene halten, aber wir brauchen trotzdem die Hilfe von anderen, wenn wir uns regelmäßig und vielleicht in einer Weise die Füße dreckig machen, die nicht mehr normal ist, wo wir andere brauchen, die uns die Füße waschen, bis wir die Dinge wieder unter den Füßen haben und nicht knietief in den Dingen warten, mit denen wir uns beschmutzen. Aber wie können wir einander die Füße waschen? Wie kommen wir dahin? In Epheser 5, 21 heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre, Philipper 3, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selber. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Ich habe diesen Versabschnitt noch mal heute Morgen nachgeguckt, hier, weil es mich interessiert hat, warum da ein Auch steht. Eigentlich gehört es gar nicht hin, das schließt sich nämlich aus. Es müsste eigentlich heißen, wenn das auch eine Berechtigung hatte, ein jeder sehe nicht nur auf sich, sondern auch auf den anderen. Aber da steht nicht nur, sondern da steht nicht absolut. Schau nicht auf dich, schau auf den anderen. Das ist eine deutliche Ansage. Paulus schreibt den Gemeinden nie, was die Einzelnen voneinander erwarten können, was ich vom Udo jetzt fordern kann. Steht nicht, sag dem Udo, er soll dir das und das tun. Nein, in der Bibel, wir lesen es hier, ordnet euch einander unter. Ja, es ist an mich gerichtet, dass ich mich dem anderen unterordne. Das heißt nicht, fordert die Unterordnung von den anderen ein, weil ihr habt ein Recht dazu. Deshalb schreibt er dann auch hier, was unsere Grundhaltung, die Gesinnung, das, und man kann sagen Neudeutsch, ja, hört sich besser an, Mindset. Was soll unser Mindset sein? Unser Mindset soll sein, habt das Mindset in euch, das auch in Christus Jesus war. Ja, könnte man Neudeutsch übersetzen. Was war das? Der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub oder etwas, was man mit Zähnen und Klauen verteidigen muss. Ja, einen Raub muss man mit Zähnen und Klauen verteidigen, weil man hat sich das unrechtmäßig angeeignet. Man kann das nicht rechtlich einklagen, deshalb muss man es mit seiner eigenen Existenz verteidigen. Jesus verteidigt das, was er hatte, nicht mit Zähnen und Klauen. Er verteidigt nicht, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Deshalb bekennen die Jünger, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, darin sie selig werden müssen. Das bekennen sie vor dem Hohen Rat. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das war Jesu Mindset und wie er dieses Mindset ausgelebt hat. Senkrecht runter. Und dann 30 Jahre Talsohle. Unterste Talsohle. Er wurde zum Knecht der Knechte. Und dann senkrecht nach oben. Jesus hatte es seinen Jüngern schon viel früher gesagt. Markus 10, 43b und 44. Wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Jesus hat es vorgemacht. Jesus hat sein Leben gegeben in dem Wissen, dass er der Herr aller Herren ist und sein wird, wenn er das getan hat. Jesus sagt seinen Jüngern hier, der Weg zu wahrer Größe ist der Weg des Dienens. Wenn wir geistlich wachsen wollen, wenn wir Gottes Reich kommen sehen wollen, wenn wir erleben wollen, dass Gottes Wille mächtig geschieht, dann geschieht das durch Dienen von ganzem Herzen, dem anderen dienen von ganzem Herzen. Und ob wir von Herzen dem anderen dienen, das merken wir zum Beispiel, wenn wir gefragt werden, etwas zu tun, was nicht unbedingt unsere Begabung ist. Oder wir denken, eigentlich hätte ich gern das gemacht, weil da habe ich meine Begabung und meine Berufung. Und jetzt werde ich für das gefragt. Wie gehen wir damit um? Sagen wir, das, nee, mache ich nicht. Aber das, wenn Sie mich da fragen, das mache ich. Und ihr könnt mir glauben, dass das etwas ist, was wir alle früher oder später erleben. Weil Gott unsere Herzenshaltung prüft. Weil er wissen will, sind wir wirklich von Herzen dienstbereit oder suchen wir halt letztendlich uns die Rosinen aus dem Kuchen. Von Herzen dienen kann Verzicht bedeuten, wenn wir mal in Eile sind, wenn wir wichtige Dinge zu tun haben und uns platzt jemand ins Haus rein und will ein Gespräch und du weißt, wenn der kommt, dann geht es einfach ein bisschen länger und du hockst da und du denkst, wann kommt er zum Punkt? Wann erfahre ich, um was es wirklich geht? Und du wartest und wartest und aber das ist dienen. Das ist dieses Dienen von Herzen. Okay, Jesus, du hast den geschickt und jetzt diene ich dem mit dem, was ich ihm dienen kann, mit einem offenen Ohr, mit einer Tasse Kaffee, mit einer Schulter, an der er sich ausweinen kann. Ich habe zwar so viel zu tun, ich habe es zwar eilig, ich habe eigentlich einen Termin und wenn ich den nicht wahrnehme, dann stehe ich blöd da, aber das ist jetzt offensichtlich für dich das Wichtige. Also werde ich dienen. Den anderen höher achten als uns selbst bedeutet nicht, unseren Minderwert zu pflegen und zu kultivieren, was wir gerne verwechseln. Es bedeutet, die Nöte, Bedürfnisse, Probleme des anderen so wichtig zu nehmen, dass wir die eigenen hinten anstellen können und auch wollen. Dass wir Gäste zum Beispiel, wenn wir Gäste haben, dass wir uns zuallererst um Gäste kümmern. Bevor wir unsere langjährigen Freunde, die wir sowieso regelmäßig sehen, auch noch mit unserer Aufmerksamkeit beglücken. Dass wir, wenn es Möglichkeiten zum Dienen gibt, zuerst bei uns schauen, habe ich die Möglichkeiten, habe ich die Ressourcen, und wenn nicht, kann ich Möglichkeiten, Ressourcen schaffen, bevor ich denke, oh, da wüsste ich jemand, der das auch machen könnte. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen oder die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass die irgendwie sich engagiert hat. Die werde ich jetzt anhauen. Es kann durchaus sein, dass wir das tun dürfen, wenn Gott uns das aufträgt. Aber unser dienstbereites Herz sollte uns helfen, zuerst bei uns zu schauen. Dass wir unser Zuhause, unsere Familie für neue Leute in der Gemeinde öffnen und sie willkommen heißen. Auch das kann ein Ausdruck von denen sein. Wenn wir erwachsen und fest in Jesus sind und unsere Sicherheit nicht in unserem Status haben, sondern darin, dass wir Jesu Nachfolger sind, dann können wir Jesus in jeder Form dienen. Wir können Fahrdienste, Kinderdienste, Putzdienste und was auch immer für Dienste tun, ohne dass uns ein Zacken aus der Krone herausfällt, weil wir wissen, wir tun es nicht für uns, sondern wir tun es für den anderen und letztendlich für Jesus. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Lasst uns aufstehen, ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in Jesus unseren Erlöser gegeben hast, der sich dienend in unser Leben hineingeschmissen hat, der sich ganz hingegeben hat, die Talsohle menschlicher Existenz durchstritten hat, um erhöht zu werden zu deiner Rechten als unser Fürsprecher. Und Jesus, ich danke dir, dass du das getan hast und dass du jeden Einzelnen hier kennst und weißt, wo er dich am dringendsten braucht. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt kommst mit deiner ganzen Liebe, mit deinem dienenden Herz und dass du ihm das gibst, was er braucht, was ihm wirklich von tiefstem Herzen notwendig ist, wo er verzweifelt, wenn du nicht kommst. Ich bitte dich, Jesus, dass du die Kranken anrührst, dass du die Behinderten frei machst von ihrer Behinderung, dass du jetzt diejenigen, die an Süchte und Bindungen gefesselt sind, dass du sie frei machst, dass du sie in die Freiheit entlässt. Und dass du da, wo wir Punkte haben, wo wir nicht wirklich erwachsen werden wollten, ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, erwachsen zu werden, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, weil du in uns lebst und uns befähigst, als Kinder und Söhne Gottes verantwortungsvoll das neue Leben in uns, was du uns geschenkt hast, auch auszuleben. Vater, ohne dich können wir nichts tun, aber mit dir vermögen wir alles. Alles, wozu du uns berufen hast, alles, was du uns aufträgst, überall, wo du uns dienen lassen willst. Ich bitte dich um ein Herz, was fröhlich, was freudig, was hingebungsvoll so dient, wie du Jesus gedient hast. Um deines Namens willen. Amen.